Heute ist Mittwoch, der 26.03. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über die erste konstituierende Sitzung im Bundestag. Dann geht's weiter in die USA zu einer Sicherheitspanne. Und dann gibt's noch die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, was für eine aufregende Woche. Nach der vorgezogenen Wahl ist nämlich gestern der neu gewählte Bundestag zu seiner ersten konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Das muss man ja machen, 30 Tage spätestens nach der Wahl. Die Wahl war am 23. Februar, 30 Tage später, 25. März. Das war der letztmögliche Termin für diese konstituierende Sitzung. Und so hat nun für 630 neue und alte Abgeordnete die neue Legislaturperiode des 21. Bundestags angefangen. Ja, der Tag ging gestern um 8.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Hedwigs-Kathedrale am Berliner Bebelsplatz los und um 11 Uhr wurde die Sitzung dann vom Alterspräsidenten Gregor Gysi eröffnet. Die Aufgabe, die durfte Gysi übernehmen, nicht weil er der Älteste war, sondern weil er die längste Zeit im Bundestag war. Mit Ausnahme von 2002 bis 2005 ist er nämlich seit 1990 Teil des Bundestages und das sind dann schon fast 31 Jahre. Und in seine Eröffnungsrede, da hören wir mal rein.
So. Jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, ich begrüße Sie zur konstituierenden Sitzung des 21. Deutschen Bundestages und bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Es entspricht der ständigen Übung, zu Beginn der konstituierenden Sitzung nach den Regelungen der bisherigen Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages zu verfahren. Paragraph 1 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages sieht vor, dass das am längsten dem Bundestag angehörende Mitglied, das hierzu bereit ist, den Vorsitz übernimmt, bis der Deutsche Bundestag eine Präsidentin oder einen Präsidenten gewählt hat.
Ja, dass Gysi als ein linker Abgeordneter diese Sitzung eröffnen durfte, das passte nicht allen. So hat die AfD noch vor der Eröffnung der Sitzung die Regel kritisiert, dass nicht das älteste Mitglied die Rede zur Eröffnung halten darf. Das wäre nämlich dann im Falle dieser Regelung Alexander Gauland von der AfD gewesen. Und ja, die Regel, die wurde nämlich erneuert 2017. Bei der Abstimmung zur Änderung der Geschäftsordnung ist die AfD dann aber gescheitert. Ja, schade für sie, Glück für Gysi und wahrscheinlich war es eh die bessere Rede. Einen besonderen Dank hat er an die ehemalige Bundestagspräsidentin Bärbel Baas gerichtet. Dabei hat er ihr besonders für ihre faire und kluge Leitung des Parlaments gedankt und da gab es auch lautstarken Applaus. Und ein paar Vorschläge hat Gysi auch direkt eingebracht. So hat er vorgeschlagen, dass es sogenannte überparteiliche Gremien für verschiedene Themen geben sollte. Und in diesen Gremien sollte dann offen, ehrlich und ohne Öffentlichkeit diskutiert werden können. Anschließend sollten die Ergebnisse dann der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Und da hat er erklärt, dass er sich solche Gremien für eine sichere und künftige Rente und auch ein anderes für Fragen der Steuergerechtigkeit und ein drittes für das gesamte Krankensystem und ein viertes für den Bürokratieabbau wünschen würde. Es gab aber auch ein paar Menschen aus dem Journalismus, die gesagt haben, ach, die Rede, die hätte auch ein bisschen besser machen können. So zum Beispiel eine ZDF-Korrespondentin. Sie sagt, Gysi sei ja eigentlich für seinen Witz und seine scharfe Kritik bekannt, aber er wäre hörbar nervös gewesen. Weiter beschreibt sie, dass er in seinen 37 Minuten Redezeit zu viele Themen angesprochen habe, die dadurch viel zu kurz gekommen sind. Und sie hat erklärt, dass man sich zwischenzeitlich vorkam wie auf einem linken Parteitag. Mittags ging es dann weiter mit der Wahl der neuen Bundestagspräsidentin oder auch des neuen Bundestagspräsidenten. Als größte Fraktion im Bundestag hat dafür die CDU-CSU das sogenannte Vorschlagsrecht. Also sie dürfen wen vorschlagen, das hat Tradition und sie haben Julia Klöckner nominiert. Wie zu erwarten, wurde sie mit 382 Stimmen gewählt und hat das Amt angenommen. Und was sie zu sagen hat, das hören wir uns auch mal an.
Ich habe den festen Willen, die mir übertragene Aufgabe stets unparteiisch, unaufgeregt und auch unverzagt zu erfüllen. Klar in der Sache, aber zugleich verbindend im Miteinander. Ich werde nicht nur auf die Uhr schauen, ich werde auch hinhören. Zum Rednerpult und in den Saal hinein. Und auch hierbei gibt es einen ganz klaren Gradmesser für mich. Der Anstand. Den kontroversen Diskurs, den müssen wir führen, aushalten, ertragen. Ja, das gehört dazu nach klaren Regeln, nach klaren Verfahren und Mehrheiten. Und ich werde darauf achten, dass wir ein zivilisiertes Miteinander pflegen. Und wenn wir dies nicht tun, dann erlernen. Ja, es kommt beim Streiten auf den Stil an und auch auf den Respekt im Umgang miteinander. Die Art, wie wir hier miteinander umgehen und Argumente austauschen, das hat übrigens, da bin ich mir sehr sicher, Einfluss auf gesellschaftliche Debatten.
Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist denn nochmal diese Julia Klöckner, das kann ich euch sagen. Julia Klöckner war zwischen 2018 und 2021 Bundeslandwirtschaftsministerin im Kabinett Merkel. 2022 wurde sie dann Schatzmeisterin der CDU. Ja, und Klöckner gilt bei manchen auch als zu wenig undiplomatisch und auch wenig parteiübergreifend, auch wenn sie jetzt selber von sich behaupten würde, sie würde sich genau deswegen an diese Stelle stellen. Aber es gibt so Sachen, die mir im Kopf sind, die schon an ihr zu kritisieren sind. Zum Beispiel ein Instagram-Post zur AfD. Das war Anfang Januar, da hat sie nämlich geschrieben, für das, was ihr wollt, müsst ihr nicht die AfD wählen, dafür gibt es eine demokratische Alternative, die CDU. Ja, man könnte Klöckner da unterstellen, das eigene Programm und das der AfD da auf eine Stufe zu stellen. Sie hat den Satz später gelöscht, aber steht immer noch dazu. Und dazu kommt natürlich auch, dass Klöckner auch als Bundeslandwirtschaftsministerin ein nicht so ganz unbeschriebenes Blatt ist. Da hat sie nämlich 2019 in einem gemeinsamen Video mit dem Nestlé-Chef gerade dieses Unternehmen für seine Zuckerreduzierung gelobt. Ja, und da hat sie selbst von Parteifreunden aus der CDU Kritik bekommen für eine Industrienähe. Vor allem für Nestlé ist jetzt nicht der beste Konzern, würde ich mal so behaupten. Beispiele könnten wir dafür auch nennen. Zum Beispiel gibt es in Babynahrung Zuckerzusätze und Nestlé steht auch immer wieder in Kritik für Wasserausbeutung. Ja, aber auf der positiven Seite, so schreibt es auf jeden Fall das ZDF, ist, dass sie 1995 mal deutsche Weinkönigin gewesen ist und viele sie als herzlich und gewinnend auch wahrnehmen würden. Ja, vielleicht kann sie das, diese Herkunft aus der Winzerfamilie und dieses verbindende Element, das ihr danach gesagt wird, jetzt als Bundestagspräsidentin weiter offenlegen. Wir sind gespannt, wir gehen da ohne Vorurteile rein und geben ihr eine Chance in diesem Amt. Ja, daran anschließend wurden dann auch die VizepräsidentInnen gewählt. Schon zuvor hat die AfD deutlich gemacht, dass einer ihrer Abgeordneten auch einer dieser Posten bekommen soll. Denn es ist so, dass jeder Fraktion eigentlich ein Amt als Vizepräsidentin zusteht. Ja. Die anderen Fraktionen, die haben jedoch gesagt, das machen wir nicht. Die AfD bekommt keinen und so war es dann auch. Die AfD hat keinen Posten bekommen. Um 17:30 stand dann der letzte Punkt auf der Tagesordnung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Bundeskanzler Olaf Scholz und seine MinisterInnen im Schloss Bellevue empfangen. Ja, bei der ersten konstituierenden Sitzung, da endet die Amtszeit der vorherigen Bundesregierung. Und das bedeutet, dass Steinmeier die Ministerin und auch den Bundeskanzler entlässt. Sie bekommen also eine richtige Entlassungsurkunde. Aber die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD laufen ja noch. Das bedeutet, es gibt noch keine neue Regierung und so lange ist Olaf Scholz und auch die Ministerin dann kommissarisch in ihren Ämtern, geschäftsführend sozusagen. Das hat der Bundespräsident erbeten. Das gehört auch so zur Etikette dazu. Und das wurde auch genauso angenommen. Sobald dann aber ein neuer Kanzler gewählt ist und ein neues Kabinett zusammengestellt worden ist, dann löst sich das auch auf. Geht es nach Friedrich Merz, sollte die neue Regierung ja bis Ostern stehen. Also das ist ja nur noch so ein guter Monat. Mal schauen, wie das so läuft. Im Interview mit den Tagesthemen hat sich SPD-Chef Lars Klingbeil zu den Koalitionsverhandlungen geäußert. Und er hat berichtet, dass er vorsichtig optimistisch sei, dass der Zeitplan bis Ostern vielleicht eingehalten werden könne. Wir hören mal rein.
Wir kommen voran. Das ist das klare Signal jetzt aus den Arbeitsgruppen. Wir haben mit unseren Verhandlern heute Abend zusammengesessen. Da ist vieles geeint worden. Da gibt es gute Vorschläge, die jetzt in den Koalitionsvertrag einfließen können. Aber es ist doch klar, und das knüpft natürlich an vielen anderen Koalitionsverhandlungen, die es in früheren Jahren gegeben hat, an. Noch nicht alles ist geeint. Manche großen Streitpunkte, die werden jetzt unter den Parteivorsitzenden in der Spitzengruppe auch verhandelt. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Und ich will daran erinnern, bis vor ein paar Wochen haben wir noch einen harten Wahlkampf gegeneinander geführt. Aber ich habe nach Gesprächen mit Friedrich Merz, mit Markus Söder auch wirklich den Eindruck, wir alle wissen, welche Verantwortung wir tragen, eine stabile Regierung für dieses Land zu bilden. Alle sind gewillt, auch an diesen Stellen zusammenzukommen. Und ich bin da vorsichtig optimistisch, dass wir das dann auch zeitnah schaffen.
Ob das funktioniert, das bleibt abzuwarten. Wir reden wieder drüber.
Werbung.
Ja, was kann man eigentlich Besseres am Ende eines Monats machen, als sich nochmal zu fragen, wo man eigentlich sein Geld gerade investiert, wo man eventuell noch was sparen kann. Ja, und vielleicht auch, wenn man schon was sparen möchte, wo man vielleicht dabei auch was Gutes tun kann. Und ich habe einen Tipp für euch. Ihr könnt den Stromanbieter wechseln hin zu Ökostrom bei Naturstrom. Ihr wisst es, Naturstrom ist einer meiner liebsten Werbepartner. Wir haben den jeden Monat dabei, denn ich bin da jetzt seit 11 Jahren Kundin und so, so zufrieden. 100% deutscher Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Und da steckt noch viel mehr drin als 100% Ökostrom in höchster Qualität. Denn mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs wird auch der Bau neuer Ökoenergieanlagen gefördert. Und ich finde das so, so cool, weil man kann dadurch so viel für den Klimaschutz tun. Man muss einfach nur, es dauert wirklich nicht länger als 5 Minuten, auf die Webseite gehen, das Formular ausfüllen, es absenden und fertig. Den Rest und alle anderen Formalitäten, das macht Naturstrom für euch. Dabei ist auch die Kündigung beim bisherigen Anbieter. Wenn ihr gerade in Zeiten wie diesen, wo wir uns manchmal fragen, oh, was können wir für den Klimaschutz tun, das Gefühl habt, dass ihr eine Kleinigkeit tun wollt, hier ist sie, hier könnt ihr was tun und ich liebe Naturstrom, ich kann es euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Ihr bekommt natürlich jetzt auch noch ein Extra dazu, wenn ihr jetzt auf naturstrom.de/informantin geht, dann bekommt ihr noch 30 Euro Startguthaben für Naturstrom und Naturstrom Ökogas. Wechselt auch ihr jetzt zu sauberer Ökoenergie mit Naturstrom. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Weiter geht's in die USA. Dort ist es nämlich zu einer Sicherheitspanne gekommen. Hochrangige US-Sicherheitsbeamte sollen dabei über Militärpläne für Luftangriffe im Jemen in der Nachrichten-App Signal diskutiert haben. Ja, da waren zum Beispiel dabei der Verteidigungsminister Pete Hegseth, Außenminister Marco Rubio und Vizepräsident J.D. Vance. Ja, das ist schon heikel genug, das überhaupt über so einen Chat zu machen in der App Signal. Aber aus Versehen war der Chefredakteur des US-Magazins The Atlantic, Jeffrey Goldberg, auch in diesem Chat. Der wurde da einfach hinzugefügt und dann hat Goldberg auch einen Artikel dazu veröffentlicht. Darin erklärt er, dass er am 11. März eine Kontaktanfrage von Trumps nationalem Sicherheitsberater erhalten habe. Auch wenn er nicht geglaubt hat, dass es sich dabei um den wirklichen Sicherheitsberater handeln würde, hat Goldberg die Anfrage angenommen. Na, also ich wäre auch so interessiert gewesen. Und kurz darauf, am 13. März, folgte dann die Einladung in diesen Gruppenchat und dabei sind neben ihm auch andere NutzerInnen beigetreten, teilweise mit ihren richtigen Namen, aber auch welche mit Kürzeln. Ja, trotzdem, sagt Goldberg, konnte er natürlich erkennen, dass Mitglieder der US-Regierung dabei gewesen sind, auch wenn er erst von einer Täuschungsaktion eines Geheimdienstes aus dem Ausland ausgegangen ist. Ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen naheliegend, dass man das nicht ganz glauben kann. Ja, neben der militärischen Taktik soll es im Chat auch um die politische Kommunikation bezüglich des Schlags gegen die Houthi-Miliz gegangen sein. Ja, und Hegseth hat dann in diesem Chat auch die zeitlichen Details und Ablauf und sowas und Waffensysteme gepostet. Ja, und Goldberg hat dann auch noch diesen Austausch beschrieben, wie der war zwischen den Beamtinnen im Chat. So soll zum Beispiel Mike Waltz, das ist ja der nationale Sicherheitsberater, eine US-Flagge, ein Flammensymbol und eine Faust im Chat für seine Zustimmung und den Kampfgeist eingesetzt haben. Ja, dass man das nicht glauben kann, das kann ich nachvollziehen. Und vor allem, wenn man sich denkt, ja, dass so professionelle Menschen mit Emojis kommunizieren, das hört sich eher nach ganz viel Satire an. Aber die erste Explosion wurde auch in diesen Nachrichten gemeldet und dann war Goldberg sich sicher, dass der Chat echt sein müsse. Und dann hat er kurze Zeit später das ganze Ding verlassen. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, Brian Hugh, hat interne Prüfungen angekündigt. Ja, doch so einsichtig sind anscheinend nicht alle. Vor Journalisten erklärte Hegseth, dass niemand Kriegspläne verschickt habe und er nicht mehr dazu sagen wolle. Ja, ob ihm das jetzt jemand allerdings glaubt, das kann wirklich angezweifelt werden. Vielmehr sollte ihm bewusst sein, dass es strenge Regeln im Umgang mit streng geheimen Informationen zur nationalen Sicherheit gibt. Und laut The Atlantic ist die App Signal dafür irgendwie nicht so der richtige Ort, da die App für den Austausch vertraulicher Informationen gar nicht zugelassen ist. Ja, man könnte sogar weitergehen und darüber nachdenken, dass die Mitglieder, die dabei waren, sich vielleicht sogar strafbar gemacht haben. So wurde auch Donald Trump strafrechtlich ja verfolgt und angeklagt, nachdem er geheime Regierungsunterlagen nach seiner ersten Amtszeit in seinem privaten Anwesen aufbewahrt hatte. Ja, auch wenn das Verfahren dann schlussendlich ja eingestellt wurde. Aber angesprochen auf den Vorfall hat Trump bestritten, dass er von sowas gewusst habe, natürlich, wie auch sonst. Und es gab Kritik von den Demokraten. Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, hat den Vorfall als krassesten Verstoß gegen die militärische Geheimhaltung seit langer Zeit beschrieben. Und dazu hat er gefordert, dass eine, Zitat, umfassende Untersuchung nötig sei, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und auf X hat sich auch Hillary Clinton geäußert und beschrieben, dass der Vorfall wohl ein Scherz sein muss. Und Entsetzen kommt auch von weiteren Demokraten. Und das ist irgendwie nachvollziehbar. Und nach diesen News brauchen wir auf jeden Fall die Good News. In Mannheim wird erstmals weltweit klimaneutrales Methanol aus Abwasser gewonnen. Und das ist dann Treibstoff für Schiffe. Das macht ein Startup namens Ecodos und die haben gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für Technologie und der Stadtentwässerung Mannheim eine Pilotanlage in Betrieb genommen. In einem integrierten Verfahren wird Klärgas zu sogenannten E-Methanol umgewandelt. Ja, es handelt sich dabei noch um eine Demonstrationsanlage mit geringer Produktion, aber es soll wohl eine größere Anlage in Frankreich 2026 folgen. Und sogar der Naturschutzbund NABU sagt, boah, dieses Projekt, das ist wirklich wegweisend für klimaneutrale Schifffahrt, denn mit innovativen Treibstoffen wie diesem könnten fossile Brennstoffe wie Schiffsdiesel in Zukunft ersetzt werden. Ein wichtiger Schritt zur Reduzierung der CO2-Emissionen in der Schifffahrt, wenn das mal nichts Gutes ist. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.